Das ist heute Abend das Thema Buddhismus, Esoterik und Christentum. Drei Religionen oder Strömungen, aber dann zu dieser eine Frage. Denn zu diesen drei etwas zu sagen an einem Abend, in einer kurzen Stunde, das ist zu viel. Aber wir wollen spezifisch diese drei nachgehen zu dieser eine Frage, ob sie unterschiedliche Wege zu Gott sind. Nun ist es so, dass wir hier im Westen immer mehr auch vom Buddhismus hören und mitbekommen. Wir kennen alle immer mehr so eine in sich ruhende Gestalt eines Buddha. Und das tut uns gut, das ist beruhigend für viele, gerade in dieser hektischen Zeit. Vielen sagen sich, wenn das wirkt, das heißt die Methodik des Buddhismus, die Methodik der Meditation, dann nehme ich es gerne in Anspruch. Wir sehen, wie diese Statue, diese Gestalt, den Gäste mit einer Hand die Erde berührt. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Es soll so geschehen sein, dass als diese Gestalt 500 Jahre vor Christus dieses Ziel namens Buddha erlangte, oder Nirvana, dann soll er die Erde berührt haben, die Erde soll gebebt haben. Und dann sagte er, die Erde ist mein Zeuge. Die Erde als Zeuge für diesen Zustand, wo ich drin aufgegangen bin. Mit Jesus Christus war es ganz anders. Wir kennen das Bild des Kreuzes und wissen, dass es mit Leiden zu tun hat, mit Tod. Und das ist zunächst mal gar nicht harmonisch und attraktiv. Wir wissen vielleicht auch nicht mehr ganz genau, was das dann wohl zu bedeuten hat. Aber es hieß, als Jesus Christus lebte und er getauft wurde, da erscholl aus dem Himmel eine Stimme, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesu Zeugenschaft rührte vom Himmel her. Seht, dass hier von Ansatz her schon zwei große Unterschiede aufgezeigt sind. Nun, aber es bleibt natürlich, dass das nicht beruhigend wirkt und auch vielleicht zunächst nicht uns an unseren äußeren Menschen Ruhe gibt. Wir wollen aber Ruhe. Aber so viel zu meditieren, wie es Buddhisten tun, das ist uns zu viel. Wir tun es gerade so viel, wie es sich für uns gut anfühlt. In diesem ganzen Bereich des Wellness, da übt man immer mehr Meditation oder Yoga oder allerhande fernöstliche Methoden aus, in der Ahnung, dass dadurch Wirksamkeit in Form Ruhe auf einen übergeht. Und das ist etwas, was wir brauchen. Wir haben es vielleicht verlernt, ruhig zu werden. Wir sagen, es wirkt tatsächlich, wenn ich das tue. Und dabei kommt vielleicht ein bisschen das heraus, wir sagen, ja, wenn Jesus noch hilft, wir nehmen es in Anspruch, wir gehen mal zur Kirche mit Weihnachten oder Ostern, dann Buddha, wir nehmen es auch mit hinzu. Oder Manitou, die unsichtbare Kraft, die bei den Indianern geglaubt wird, unter dem Strich ergibt sich Yebuma. Wir sind eher Yebumas, als dass wir klare Christen sind, vielleicht auch klare Buddhisten. Und das ist die neue Art Häppchenreligion. So ist es hier inzwischen bei uns. Wir kennen den Buddhismus natürlich alle auch durch diesen Gestalt, den Dalai Lama. Und weil er in diesem Jahr, im Juli, 70 Jahre alt wurde, war das Anlass für viele Zeitungen, dass Artikel über ihn geschrieben wurden. Hier ein so ein Artikel, Buddhismus, steht da, ein großes Bild von Dalai Lama und klein darüber geschrieben, sanfte Weltmacht. Interessant, der Autor des Artikels scheint geahnt zu haben, dass es beim Buddhismus nicht nur um eine Methodik geht, wo man dadurch zur Ruhe kommt, sondern dass es auch einen gewissen politischen Anspruch hat. Ein Anspruch auf Weltmacht. Diesen Artikel findet man in Geo-Magazin und der Autor hat es recht krass ausgedrückt, dass er von dem Dalai Lama, seinen postmodernen Engel, sprach Und er sagte sogar und deutete damit an, dass der Dalai Lama fast Gott die Rang abläuft. So drückte er es aus in diesem Artikel. Er sagte, so hat unsere komplizierte, ausdifferenzierte Welt, die längst zu groß geworden ist für einen gemeinsamen Gott und mitunter zu aufgeklärt und zu gebildet für Gott überhaupt, also doch einen Heiligen für alle. Da wird schon was ausgesagt. Gott sei zu klein geworden für unsere multikulturelle und religiöse Gesellschaft. Und da könne doch der Dalai Lama aushelfen, denn da könne alle was mit anfangen. Interessant, der lässt sich aber auch gerne einladen auf meist unterschiedliche Veranstaltungen. Zum Beispiel war er vor 2,5 Jahren in Berlin auf dem Kirchentag. Die Kirche wollte ihm auch gerne hören. Und da war offensichtlich eine Erwartung von ihm, etwas zu erfahren, was eine gewisse Spiritualität betraf. Denn das hat man vielleicht hier, auch zum Teil in der Kirche, etwas vergessen oder ist verloren gegangen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich Buddhist war. Ich bin tatsächlich 7,5 Jahre tibetischer Buddhist gewesen. Und der Dalai Lama war für mich einer meiner Lehrmeister. Und als ich dann das erste Mal den Dalai Lama sehen durfte in London, da gab er Unterricht, etwa 500 Leute, und da hatte er auch Geburtstag. Da fragte man ihn, was können wir dir zum Geburtstag schenken? Da sagte der Dalai Lama, ich bin doch Mönch, ich brauche überhaupt nichts. Aber, sagt er, eins könnt ihr mir schenken. Und schaut uns ganz eindringlich an. Und sagte, gebt mir eure Herzen. Nun, ich war sofort bereit, das zu tun. Ich wusste nicht genau, wie das geht, aber ich dachte, ich muss ihm einfach folgen. Ich muss das tun, was er lehrt. Dann wird er mit meinem Herzen etwas Gutes tun können. Als ich dann einige Jahre später die Gelegenheit hatte, den Dalai Lama ganz alleine für mich einmal zu treffen, das war in Nordindien, an dem Ort, wo er heute lebt. Ich habe dann einen Termin bei ihm bekommen. Dann bin ich hingegangen und habe ihm ein kleines Geschenk mitgebracht. Eine Kerze in Form eines Herzens. Damit wollte ich symbolisch zum Ausdruck bringen, ich gebe dir mein Herz. Nun, ich war in diese große Erwartung, dass der Dalai Lama da was Gutes draus macht. Für mich war der Dalai Lama wie ein Gott. Das geht natürlich den meisten Menschen etwas zu weit, aber populär ist der Dalai Lama schon. Er wird überall eingeladen und man erwartet von ihm Antworten auf wichtige Fragen. Zum Beispiel in Berlin auf dem Kirchentag hat er Stellung bezogen zu der Thematik Visionen zu einer globalen Ethik. Der Dalai Lama wird betrachtet als eine der höchsten ethischen Instanzen dieser Welt. Nun, anderen kommen in seiner Nähe und haben das Gefühl, da geht tatsächlich etwas von ihm aus. Das ist faszinierend. Als meine Frau Elke ihn das erste Mal sah, dann ging von ihm sowas aus, sie merkte seine Ausstrahlung und dachte dann, so muss Jesus Christus gewesen sein. Das sagte auch mal ein Reporter, ein Amerikaner, und sagte, als er den Dalai Lama ganz unerwartet traf, schlicht Folgendes. Er sagte, er ist praktisch Christus. Er hat ihn ganz gleichgestellt mit Christus. Nun, ob das dann wahr ist, will ich versuchen nachzugehen. Denn damit, mit dem Bild des Christus leidend am Kreuz, kann ein Buddhist zunächst überhaupt nichts anfangen. Denn Buddhisten streben nach einem Ausgang aus dem Leiden, und wenn ein Lehrmeister der Christen so voller Leiden sterben müsse, dann hätte er noch etwas Wichtiges nicht verstanden. Er hätte auf jeden Fall nach ihren Sicht die Erleuchtung noch nicht, denn das ist ein Zustand frei von Leiden. Aber wonach strebte dann dieser Jesus Christus? Was war sein Ziel? Er formuliert das ganz schlicht selbst, indem er Folgendes sagte. Er sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er gibt damit an, was das Ziel ist, Gott dem Vater. Und er gibt auch den Weg dahin an und sagt, das bin ich als Person. Wenn jetzt der Dalai Lama Christus sein solle, dann müsse er ja eigentlich auch genau dieses Ziel anstreben, Gott dem Vater. Tut er das denn? Natürlich nicht, was die Formulierung angeht, aber ist nicht Buddha dann ganz ähnlich wie Gott dem Vater? Gehen wir das mal nach. Ich kann mich noch kurz erinnern, als ich Buddhist wurde, meinen ersten Kurs in Nepal besuchte und an den Füßen eines Lamas saß. Da kam der Lama jeden Tag hinein und hat eine Art Herzgebet gesprochen. Das sogenannte Herz-Sutra. Und in diesem Gebet wird ein Gespräch beschrieben zwischen dem historischen Buddha und einer seiner wichtigsten Schüler namens Sariputra. Und hier in diesem Gespräch kommt etwas von dem Ziel des Buddhismus zum Tragen. Wir kennen auch das Herzgebet der Christen, das Vaterunser. Da wird Gott als Vater angesprochen und seine Qualitäten werden gelobt. Und es wird etwas von ihm erbeten. Aber hier dieses Gespräch zwischen dem historischen Buddha und Sariputra geht so. Es heißt da, Sariputra, auf diese Weise sind alle Phänomene leer, ohne Eigenschaften, nicht hergestellt. Daher, Sariputra, gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, keine geistigen Formkräfte, kein Bewusstsein, keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, keinen Geist. Keine Formen, keine Töne, keine Gerüche, keine Geschmäcker, keine berührbaren Objekte, keine anderen Phänomene. Es geht hier um die sogenannte Leerheit. Und genau das ist das Ziel des Buddhismus. In diesem Zustand gibt es absolut nichts, da ist niemand mehr da, noch nicht mal Geist, noch nicht mal Bewusstsein, keine einzige Wahrnehmung. Aber der Zustand an sich soll glückselig sein. Der Dalai Lama wirbt über Bücher zum Thema Glück. Was meint er dann damit? Nun, damit meint er diesen Zustand der Leere. Das sei das Summum des Glücks. Und in diesem Zustand, wie gesagt, ist keine Person mehr, letztlich auch kein Gegenüber. Das heißt, auch keinen Gott. So sagt es auch der Dalai Lama an einer anderen Stelle folgendermaßen: Da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfer, Gott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch-christlich nennen. Der Dalai Lama ist, was den Ansatz seiner Religion im Vergleich zu der christlichen Religion und was das Ziel angeht, auf dem Punkt, dass das nicht vergleichbar ist. Er ist demnach auch nicht für Yebumas, sehen wir, für diese Vermischung, die hier häufig praktiziert wird. Klar hieraus wird, dass das Ziel des Buddhismus völlig anders ist. Es heißt Erleuchtung oder auch Buddha. Buddha ist nicht nur der Name von dieser Gestalt, sondern der Name eigentlich von diesem Zustand, wo diese Gestalt namens Siddhartha, wie er früher hieß, drin aufgegangen ist. Auch Nirvana oder Leere oder Leerheit genannt. In diesem Zustand gibt es also keinen Gott. Das Ziel des Buddhismus demnach ist nicht danach zu streben, Gott nahe zu kommen. Nein, das Ziel des Buddhismus ist, sich aufzulösen, dieser Zustand der Leere. Buddhisten tun allerdings sehr viel dafür, um zu diesem Ziel zu gelingen. Ich habe in ähnlicher Weise wie diese Tibeter hier, die sich Pilgerwege lang aus im Staub werfen, auch 60.000 Mal lang auf den Boden geworfen. Ich wollte den ganzen Weg gehen. Und ich hörte und bekam von meinen Lehrern gesagt, du musst da viel für leisten. Du musst alles geben. Ich habe es versucht, bin diesen Weg gegangen. Nun, das ist zum Thema Buddhismus und wir haben die Ziele miteinander verglichen. Wie ist es nun in der Esoterik? Als ich meine Frau Elke kennenlernte, war sie nicht Buddhistin, sondern Esoterikerin und sie hat in ihre Kleidung zum Ausdruck gebracht, was sie so glaubte. Sie sah recht alternativ aus. Nun, das war Ausdruck ihres esoterischen Glaubens.
Ja, guten Abend. Sie sehen mich hier vor 15 Jahren. Und zu diesem Zeitpunkt war ich bereits 10 Jahre in der Esoterik. Ich versuchte, nach außen das zu zeigen, was ich innerlich glaubte. Also hier sieht man auf meinem T-Shirt so ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist ein Symbol für das Göttliche, für die göttliche Kraft. Dann habe ich so einen Armreifen am Oberarm und dieser Armreifen ist eine Schlange. Die Schlange hat eine ganz große und wichtige Bedeutung in der Esoterik. Sie ist nämlich das Symbol für das Urwissen der Menschheit, so wird es gesagt. Sie ist natürlich auch ein Symbol für Weiblichkeit und ein Symbol für Heilung soll sie sein. Und ich versuchte immer so nach außen zu sein, wie ich mich innerlich fühlte. Und das habe ich unter Ganzheitlichkeit verstanden. Esoterik bedeutet vom Wort her inner, geheim oder verborgen. Und ich wollte einfach diese verborgenen Kräfte, von denen mir gesagt wurde, sie seien in mir, wollte ich entfalten. Also man geht davon aus, dass in dem Menschen Kräfte sind oder ein Wissen ist, das verborgen ist in dem Menschen. Und das ist nicht nur im Menschen, das ist auch praktisch in Pflanzen, in Bäumen, in Steinen und so weiter im Kosmos. Da gibt es diese Kräfte, die göttlich genannt werden und diese Kräfte soll man entfalten. Also ein Esoteriker, der würde jetzt nicht zuerst nach Gott streben, sondern er strebt danach, diese göttlichen Kräfte zu entfalten. Das heißt, selber eines Tages göttlich zu werden. Und um diese Kräfte oder dieses Wissen zu entfalten, da benutzt man allerlei esoterische Methoden. Und wir haben dies jetzt mal auf einem Büchertisch in der Stadt gefunden. Das war nicht in dieser Stadt, aber in Uelzen war das. Und da gab es schon einen großen Teil von dem, was in der Esoterik allgemein angeboten wird. Traumdeutung, Reiki, Qigong, Yoga, Tarot, Aromatherapie, Hypnotherapie, Ayurveda und so weiter und so weiter. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich damals alles gemacht habe, was so ungefähr zu dem Zeitpunkt auf dem Markt war. Da kam Klangtherapie dazu, Edelsteintherapie dazu. Natürlich meditierte ich täglich. Ich machte bestimmte Atemübungen. Alles ähnlich wie die Buddhisten. Sie wollen ja die Buddha-Natur in sich entfalten und ich wollte eben meine göttliche Natur entfalten. Und es hieß, dies sozusagen verschmutzt, könnte man sagen, und sie muss gereinigt werden. Und gereinigt wird sie eben, wenn man diese Methoden einfach ausübt. Da gehört dann auch eine spezielle Ernährung dazu und Rituale in der Natur. Die Esoterik nimmt ja aus allen Religionen etwas hinein. Aber immer aus diesen mystischen Richtungen, auch aus dem Islam zum Beispiel, aus dem Sufismus, aus dem Judentum oder natürlich auch aus dem Christentum. Aber immer geht es um diese mystische Seite, die sie nimmt und wo es darum geht, dass man sich selber praktisch vergöttlicht oder diese göttliche Kraft entfaltet oder sich eins macht mit dem Kosmos. Ja, ich sagte schon, diese göttliche Kraft ist in allen Dingen Und ein Bild drückt das zum Beispiel so aus. Alles ist in allem, steht dort. In allem ist alles. Und damit wird ausgesagt, dass diese geheime Kraft in Bäumen ist, in Planeten ist. Sie sehen hier oben das göttliche Auge und aus den Wurzeln soll dann einfach das Göttliche oder der Mensch oder alles, was geschaffen ist, entstehen. Da geht es nicht um einen Schöpfergott, der diese Dinge alle gemacht hat, sondern es entsteht. Dieser Yogi versucht wahrscheinlich auch, seine Kräfte zu entfalten. Und wenn man das regelmäßig praktiziert, dann bekommt man tatsächlich auch Kräfte, die ein normaler Mensch eben nicht mehr hat. So war das zum Beispiel auch bei mir. Nachdem ich einige Zeit lang, ich weiß nicht genau wie lange, das habe ich nicht so genau beobachtet damals, aber ich denke mal, dass es vielleicht ein Jahr war, vielleicht war es auch kürzer, ich weiß es nicht genau. Regelmäßig habe ich auf jeden Fall meditiert, habe Atemübungen gemacht, Fantasiereisen gemacht, Rituale abgehalten und so weiter. Nachdem ich das regelmäßig gemacht hatte, stellten sich auch bei mir Fähigkeiten heraus, ich dachte damals, dass es meine Fähigkeiten wären, die übersinnlich waren. Zum Beispiel wurde ich hellsichtig. Ich konnte meinen Körper verlassen nach einiger Zeit. Ich hatte das niemals beabsichtigt. Ich wusste auch gar nicht, dass das möglich war. Und als ich das zum ersten Mal erlebte und merkte, es ist so, als ob ich heraustrete aus meinem Körper und immer größer werde und ich hörte die Stimmen der Menschen nur noch von ganz weit entfernt, da hat es mich gar nicht beängstigt. Denn ich dachte, das gehört dazu. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass du schon in deiner spirituellen Entwicklung höher geklettert bist. Ich meinte dann auch nach einiger Zeit, Bilder aus vorherigen Leben zu sehen. Das hatte ich früher auch nie getan, hat auch gar nicht daran geglaubt. Aber auch da kamen plötzlich Bilder in mir auf, von denen ich meinte, ja, das muss aus vorherigen Leben gewesen sein. Nun, göttliche Kraft in allen Dingen. Und so haben sich auch einmal Rentner in China, las ich einmal in einer Illustrierten, diese Kraft aus einer Zypresse geholt. Hier heißt es dann, Gesundheitstouristen, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Nun, ich weiß nicht, ob die Rentner wirklich wussten, was sie da gemacht haben. Vielleicht haben sie einfach gedacht, nun, der Baum hat Kräfte. Und wenn ich mich an den Baum lehne oder die Hände dran halte, vielleicht bekomme ich sie tatsächlich. Aber man muss hier wissen, dass es nicht um diese eigenen Kräfte des Baumes geht, sondern dass es um kosmische Kräfte geht. Und diese kosmischen Kräfte werden eben göttlich genannt. So wurde mir auch immer gesagt, du musst das nicht Gott nennen. Du kannst sagen Urkraft oder Urenergie. Du kannst sagen universelle Energie, kosmische Energie. Was du auch willst. Hauptsache ist, es geht hier um etwas Unpersönliches. Diese unpersönliche Kraft soll dann auch in Steinen sein und das glauben auch Buddhisten. Hier in Burma wird dieser heilige Stein angebetet und man erhofft sich dadurch die Kräfte und natürlich auch ein besseres Karma. Bei uns im Westen wurde dieses Denken dann ganz und gar populär durch eine Mode, die sogenannten Powerbeads, Kraftperlen also schon. Und manche haben diese Mode einfach getragen, weil sie meinten, es ist eben Mode und sie fanden es einfach schön. Aber es gab auch sehr viele Menschen, oder gibt sie vielleicht noch, die diese Bändchen getragen haben, weil sie sich etwas Spezielles davon erhofften. So wie zum Beispiel von einem Jade, dass sie da vielleicht Ruhe und Gelassenheit bekommen oder von einem Bergkristall Kraft und Willensstärke. Und so hat man je nachdem, was man noch brauchte, einen entsprechenden Stein getragen oder vielleicht auch ein Metall und gesagt, wenn ich das jetzt trage, dann bekomme ich die Kraft und die Qualitäten, die in diesem Stein verborgen sind oder auch in diesem Metall verborgen sind. Ich sagte schon, Gott wird nicht als ein persönlicher Gott gesehen, sondern eben eine unpersönliche Kraft. Und wir haben es mal schematisch dargestellt, wie die Esoterik den Menschen sieht und die unsichtbare Welt. Jede Religion glaubt ja daran, dass es eine unsichtbare Welt gibt und dass diese Welt auch aktiv ist. Nur wir hier als Christen in unserer westlich aufgeklärten Welt haben das schon zum großen Teil vergessen und denken immer, mag sein, dass es die gibt, vielleicht im Mittelalter, ja, aber wir haben da überall nichts mit zu tun. Und so dachte ich auch. Ich dachte damals, ich will das Gute. Ich möchte den Menschen helfen. Ich möchte, dass diese Erde wieder heil wird. Ich möchte, dass Menschen wieder heil werden. Und wenn ich nur das Gute will und öffne mich in Meditation für das Gute, dann wird das auch nur kommen. Gut, also ich stelle jetzt einmal das Schema vor. Dieses Schema sehen Sie, der Mensch soll auf der Erde leben. Und dann gibt es da diesen Bereich des Unsichtbaren. Und in diesem Bereich des Unsichtbaren, da gibt es Dämonen, Geister, Kräfte, Mächte, Naturgeister, auch Engel, Götter und Göttinnen. Und alles durchzogen eigentlich, man kann das nicht so gut darstellen, man müsste eigentlich dieses Wort universelle Kraft praktisch durch diese ganzen Begriffe hindurch so weben, wenn man das so sagen kann. Diese unsichtbare Kraft eben in allen Dingen. Der Mensch ist hier begrenzt auf der Erde, so sagen sie es. Er hat eben noch nicht diese göttlichen Qualitäten. Sie sind noch verborgen, aber er kann sie ja erreichen. Und das kann er eben auch mit Hilfe der unsichtbaren Welt. Nicht nur mit Hilfe von den Methoden, die ich bereits genannt habe, sondern er kann zum Beispiel auch sich einen Geistführer zu Hilfe holen. So macht man dann in Meditationen, geht man vielleicht mit Hilfe einer Fantasiereise in das Innere, so wie es heißt, und da stellt man sich dann einen Raum vor und öffnet dort eine Türe dieses Raumes und dann kann man, so wie es gesagt wird, dort ein Geistwesen finden, der uns Menschen dann führt und hilft, wenn wir bestimmte Fragen haben oder nicht mehr weiter wissen in unserem Leben.
Auch die Bibel sagt etwas aus über die unsichtbare Welt. Nicht nur die Welt Gottes wird erwähnt, sondern zwischen Himmel und Erde wird auch eine Sphäre der Luft beschrieben. Und dort halten sich eben Dämonen, Mächte, Kräfte und Geister auf. Die Bibel lehrt klar, dass wenn wir Menschen uns von uns aus nun öffnen für die unsichtbare Welt, dass wir dann als erstes eben auf diesen Bereich der Luft stoßen und auch damit Erfahrung machen. Die Welt wird schlicht beschrieben. Auch wenn wir hier im Westen als aufgeklärte Menschen kaum mehr daran glauben und sagen, das ist alles Vergangenheit und da hat man damals dran geglaubt, sagt die Bibel doch anders aus. Und wie meine Frau schon sagte, alle anderen Religionen sagen Konkretes aus über die unsichtbare Welt. Noch einmal zurück zum Buddhismus. Ich will noch einmal die Frage stellen, ja, ist es dann ein Weg zu Gott, wie vom Buddha oder vom Dalai Lama gelehrt wird? Nein, habe ich schon gesagt. Auch die Esoterik vermittelt zwar etwas, was mit Gott oder Göttliches zu tun hat, aber das Bild ist völlig anders als das, was die Bibel über Gott uns sagt. Aber wie kann es dann sein, dass der Dalai Lama doch so einen Eindruck macht, als hätte er etwas, was mit Gott zu tun hat? Warum wird er dann eingeladen auf den Kirchentag? Das hat vielleicht auch mit seiner spezifischen buddhistischen Lehre zu tun, der sogenannte Tantrismus. Und dort geht es darum, dass bestimmte Wesenheiten ganz wichtig sind Hinter dem Dalai Lama sehen wir eine bunte Gestalt. Und diese bunte Gestalt heißt Kalachakra. Nun heißt es, dass der Dalai Lama eine Inkarnation Kalachakras sein solle. Also, man sieht zwar den Dalai Lama, aber er hat eigentlich diese Buddha-Wesenheit namens Kalachakra in sich und strahlt das aus. Das übrigens erklärt auch die enorme Wirkung, die von ihm ausgeht. Die Wirkung ist wirklich spürbar in seiner Nähe. Das ist etwas Übermenschliches. Das spüren Menschen und sie sind begeistert. Nun, das hat mit dieser Welt zu tun, des Kalachakra, und das ist in uns vielleicht etwas fremd, er hat das aber hier wohl vorgestellt, zum Beispiel in Graz, in Österreich, auch in der Schweiz. Das heißt, das hat ein Ritual gegeben, wo der Dalai Lama zu dieser Gestalt Kalachakra einführte. Nun, das ist uns fremd, aber vielleicht, was uns bekannter vorkommt, ist der Hintergrund dieser Gestalt. Das ist das sogenannte Mandala. Haben Sie da mal von gehört? Wenn Sie vielleicht nicht direkt, dann wohl Ihre Kinder oder Enkelkinder, denn die malen heute fast alle Mandalas in den Schulen. Die wenigsten wissen, was eigentlich ein Mandala ist. Nun, das Mandala, was wir gerade gesehen haben, ist die Abbildung der unsichtbaren Realität hinter Kalachakra. Das heißt, ein Mandala ist eine Abbildung einer unsichtbaren kosmischen Realität. Buddhisten gebrauchen dazu ein Mandala, um durch das sogenannte Mittelpunkt in diese andere Welt hinüberzugehen. Im Zentrum dieses Mandalas wohnt Kalachakra. Also ist das Mandala, die Abbildung des Mandalas selbst, eine Tür, ein Hilfsmittel, um zu dieser Welt durchdringen zu können. Natürlich malen Kinder in den Schulen keine Kalachakra-Mandalas, aber es wird ihnen schon vermittelt, dass sie sich auf den Mittelpunkt konzentrieren sollen. Und die Lehrer und Lehrerinnen sagen, es wirkt wunderbar, die Kinder kommen zur Ruhe. Viel mehr, als wenn sie andere Bildchen ausmalen würden. Und heute heißt es ja, was wirkt, das machen wir. Man fragt sich nicht, woher dann diese Wirkung? Nun, ich glaube, die Wirkung hat sehr wohl mit einer unsichtbaren Welt zu tun. Denn das Prinzip des Mandala ist durchs Mittelpunkt zu einer anderen, unsichtbaren, übersinnlichen Welt durchzudringen. Und aus Sicht der Bibel sehe die Welt so aus, dass man dadurch in diese Welt der Dämonen, Mächte, Kräfte und Geister käme. Natürlich würden es Buddhisten anders einordnen. Sie würden es, grob gesagt, so zeigen. Wir Menschen leben auf Erden, es gibt auch Dämonen, Geister, dann gibt es Götter und Halbgötter. Die Buddhisten würden sagen, ja, wir glauben daran, dass es Götter gibt, auch dass ihr Christen einen Gott habt, oder vielleicht drei oder vier, glauben wir alles. Aber wir ordnen diesen Gott oder diese Götter unter Buddha ein. Oder Buddhas. Denn im tibetischen Tantra-Buddhismus gibt es verschiedene Ausprägungen des einen Buddha. Zum Beispiel dieser eine Kalachakra. Nun, das sieht ganz anders aus. Da werden Götter als vergängliche Wesen betrachtet, die vielleicht mehrere tausend Jahre leben, aber dann sterben müssen und reinkarnieren müssen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Buddha-Manifestationen, zum Beispiel wie diese, eine friedliche Art, der Maitreya-Buddha, das ist der zukünftige Buddha. Interessant ist, dass der sitzt, wie wir im Westen, auf einem Stuhl. Das zeigt auch an, dass der zukünftige Buddha wahrscheinlich im Westen erscheinen wird. Das Augenmerk der buddhistischen Ausdehnung oder Mission, könnte man fast sagen, ist der Westen. Nun, das ist eine friedliche Form, es gibt aber auch zornige Formen. Das zum Beispiel ist auch ein Buddha. Man würde sagen, es ist ein grausamer Dämon. Aber man kann an das sogenannte Auge hier von Stirn erkennen, dass es ein Buddha ist. Und dieses Auge soll in diese unsichtbaren Welten hineinschauen können. Es gibt demnach friedliche Ausprägungen des Buddha und zornige. Das ist zum Beispiel vereint in diese eine Gestalt Kalachakra. Wir sehen nochmal diese bunte Gestalt, mehrere Armen, eine Partnerin in innigster Umarmung, aber auch vier Gesichter. Diese Gesichter werden konkret beschrieben. Zwei dieser Gesichter sind eben friedlicher Art, wie man sich hier normalerweise ein Buddha vorstellt. Zwei andere sind aber zornig, aber richtig dämonisch. Und das soll auch so sein. Denn innerhalb der vollkommenen Gestalt des Buddha Kalachakra sind vereint Frieden und Zorn. Sind vereint letztlich jeden Gegensatzpaar, die es nur in dieser Welt gibt. Warm, kalt, männlich, weiblich, gut, böse, hell, dunkel. Genau diese Vereinigung aller Gegensätze als ein göttliches Prinzip finden wir auch wieder in der Esoterik.
Ja, ein ganz bekanntes Zeichen mittlerweile bei uns ist dieses Zeichen, das Zeichen des Yin und Yang, das Zeichen der kosmischen Kraft, Qi oder auch Qi. Dieses Zeichen ist das Zeichen der Vollkommenheit der Gegensätze. Das heißt, hier zum Beispiel Licht und Finsternis. Und man sagt, dass in jeder Finsternis ein wenig Licht ist und in jedem Licht ein wenig Finsternis. Dass es also nicht diese strikte Trennung gibt, Finster nur und nur Licht, sondern dass gemeinsam ist zusammen das Vollkommene. Und dieses Vollkommene, dieser kosmischen Kraft, das soll durch den Menschen fließen. Das heißt, der Esoteriker sieht Ganzheitlichkeit etwas anders als ein Christ zum Beispiel. Im Christentum würde man sagen, Ganzheitlichkeit ist eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Ein Esoteriker würde sagen, Ganzheitlichkeit ist eine Einheit von Körper, Seele, Geist und Kosmos. Wenn der Mensch nicht im Einklang mit dem Kosmos ist, dann wird er krank. Also muss er mit dieser kosmischen Kraft in Einklang gebracht werden. Und diese Energie, dieser Kraft, die wird dann durch bestimmte Methoden dem Menschen zugeführt. Wenn wir hören zum Beispiel Tai Chi oder Qigong oder Reiki, da hören wir überall diese Silbe Qi. K-I geschrieben, Q-I oder C-H-I. Je nachdem, aus welchem Land jetzt diese Methode kommt. Und der Mensch soll also in Einklang gebracht werden mit dieser kosmischen Kraft. Im Christentum gibt es eine ganz klare Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis. Da ist Licht tatsächlich nur mit Gott verbunden und Finsternis ist mit der dunklen, bösen Welt sozusagen verbunden. Aber wie gesagt, Esoterik und auch im Buddhismus macht man diese Unterscheidung nicht, sondern man sagt, das gehört irgendwie zusammen. Und so hat auch mal ein holländischer Maler so ein Bild dieser unsichtbaren Welt gezeichnet. Und wir sehen hier, wenn Sie auf das Weiße schauen, in diesem Mandala, dann sind das Engel, die Sie da sehen. Wenn Sie auf das Schwarze schauen, dann werden Sie dort Fledermäuse oder auch Teufel sehen. Und diese unsichtbaren Wesen sind in Harmonie miteinander. Und das ist eigentlich ein Ausdruck, soll es sein, dieser unsichtbaren Welt, die in Harmonie miteinander ist. Wenn jetzt also diese kosmische Kraft in gewisser Weise ein göttliches Zeichen sein soll, denn sie wird zwar überwiegend auch als neutral dargestellt, aber wenn man wirklich mal schaut, was sie wirklich meint, dann hat sie auch eine gewisse schöpferische Kraft. Sie wird auch Hauch genannt oder Pneuma. Wenn man das jetzt als göttlich sehen will, dann müssen wir auch schauen, wie ist das dann im Christentum? Ist dort der Gott, von dem im Christentum berichtet wird, ein Gott von einer Einheit von Licht und Finsternis? Wir können das erfahren, indem wir in der Bibel lesen. Und da heißt es dann im Johannesevangelium, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis.
Nun, wir haben nach diesen Dingen gesucht, das heißt im Buddhismus und in der Esoterik. Wir wussten nicht genau, ja, wo wir standen. Wir waren nicht am Ziel. Wir suchten nach dieser Erleuchtung, das war meine Suche, Elke suchte nach dieser Selbstverwirklichung oder Selbstvergöttlichung. Das war unser Ziel und wir wussten, wir sind noch nicht da, wir sind noch nicht am Ziel. Ich habe keine christliche Erziehung gehabt, bin so eher so humanistisch großgebracht. Wohl gingen meine Eltern mal zu einer christlichen Sache und ich durfte als junger Bursche mal mitspielen mit so einer Art Weihnachtsspiel und hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt gewesen. Ich konnte sonst gar nicht damit anfangen. Und deswegen habe ich mir dann aufgemacht, weil ich doch Fragen hatte nach dem Sinn meines Lebens und habe angefangen zu suchen. Und so bin ich dann im Buddhismus ausfindig geworden und habe dann diesen Weg verfolgt. Ich war wirklich ganz und gar bei der Sache. Bin Buddhist geworden bei den Lamas, Lehrmeistern in Indien, die dort lebten und habe das auch versucht, selber zu praktizieren. Nun, als ich Elke kennenlernte, lebte ich in Amsterdam auf einem Schiff. Im Bauch des Schiffes waren Räumlichkeiten ausgebaut und dort habe ich gearbeitet als alternativer Psychotherapeut. Ich habe Psychologie studiert gehabt und nun habe ich versucht, auch über diese Mittel, diese Methoden, diese alternativen Methoden, Menschen mit dem Geist des Buddhismus in Berührung zu bringen. Ich wollte den Menschen ja auch auf diese Schiene der Erleuchtung bringen, wovon ich meinte, das sei das Letztendliche. Nun, das waren intensive Erfahrungen, die ich da machte mit den Menschen, denn sie empfanden wirklich, dass da was wirkte, dass da ein Geist, eine Macht dahinter steckte. Natürlich meditierte ich auch, praktizierte mein Buddhismus so gut es ging, machte Opfergaben, sprach meine Anbetungsformeln, meine Mantras aus und versuchte, so gut es ging, den buddhistischen Weg zu gehen. Nun, was wir eine Weile zusammengearbeitet hatten, in der Ahnung, wir sind auf ähnlichen Wegen, ist es eines Tages geschehen, dass dieses Schiff, diesen Innenbereich des Schiffes ausbrannte. Ganz unerwartet. Wir hatten gerade zueinander gesagt, es fühlt sich gar nicht mehr gut an, hier zu arbeiten. Und schon brannte es. Wir dachten, das ist ein Zeichen und haben dann mit Versicherungsgeld das Schiff wieder aufgebaut und haben dann eine Reise unternommen. Und als erstes sind wir nach Indien gereist. Dort wollte ich meinen Guru, meinen Lehrmeister besuchen, in der Hoffnung, von ihm weitere Führung zu bekommen. Als wir dort ankamen, an den Ort, wo auch heute der Dalai Lama lebt, da kam mein Guru mir in diese Gestalt entgegen. Ein kleiner Bursche, gerade 4 Jahre alt. Etwas komisch, oder? Nun, es war so, als ich meinen Lehrmeister kennenlernte, war er ein alter Meister von über 80 Jahre alt. Er war inzwischen gestorben und sie hatten dieses kleine Kind als sein Nachfolger bezeichnet. Wie die Tibeter bin auch ich hingegangen, habe ich vor ihm verneigt und er hat so segnend seine Hand auf mich gelegt. Aber es war doch komisch, so meine spirituelle Fragen mit ihm zu besprechen. Zum Glück war aber der Alte auch noch da. Sie hatten nämlich den Körper des alten Meisters einbalsamiert und in einem Glaskasten in einem Raum des Hauses platziert. Wir sind dort hineingegangen, haben uns da vorgesetzt und spürten so einen Geist im Raum. Und ich dachte, das ist der Geist des Guru. Als ich ganz ruhig da saß, hörte ich auf einmal eine laute Stimme in mir, die da sagte, gehe deinen eigenen Weg. Ich war ganz entsetzt. Ich dachte, was meint er? Ich habe dann darüber nachgedacht und festgestellt, vielleicht habe ich zu sehr versucht, ein tibetischer Buddhist zu sein. Dabei bin ich doch Holländer. Ich muss auf meine Art und Weise den Buddhismus leben lernen. So haben wir den Ort wieder verlassen und haben weitergereist. Drei Monate Indien, dann nach Indonesien. Und ich versuchte es immer wieder, mittels Meditation zur Ruhe zu kommen. Und hier sieht man, wie ich fast die Erleuchtung erlangte. Sie lachen, erkennen Sie das nicht? Nun, ich muss ehrlich zugeben, dass es mir nicht sehr gut ging an dieser Stelle. Ich war recht depressiv, am Ende fertig leer. Versuchte allerdings auch die andere Seite, nicht nur die friedliche Seite, sondern gerade auch die zornige Seite in mir zu integrieren. Und dabei ging es mir recht schlecht. Es ging so weit, dass ich manchmal so am Ende war und solche schlechten, negativen Gedanken hatte, bis hin zu Selbstmordgedanken. Und ich dachte, wo soll das hin? Aber ich dachte, das gehört alles dazu. Aber wir reisten dann doch weiter nach Australien und hofften noch immer auf Führung. Eines Tages wollten wir nun einen Freund besuchen, der mitten im Urwald lebte. Wir hatten ihn schon in Indien kennengelernt. Und weil es keinen Bus gab, trennten wir an einem Tag. Da nahm uns ein junger Mann mit und der war sehr, sehr gut drauf.
Ja, dieser Mann war so fröhlich, dass wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass das noch mit normalen Mitteln zugehen konnte. Wir haben ihn gefragt, sag mal, hast du vielleicht irgendwie was geraucht? Er sagt, nein, meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Naja, dachte ich, kann ja auch sein. Also warum nicht? Alle Wege führen ja irgendwo hin. Warum nicht auch mit Jesus Christus? In der Esoterik spricht man auch von Christus. Aber man meint nicht den Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, für die Trennung des Menschen von Gott, sondern man meint die Christusenergie oder die Christuskraft oder das Christusbewusstsein. Und das ist gleichzusetzen mit dem Buddha-Bewusstsein oder auch der Buddha-Kraft. Ich wusste damals den Unterschied nicht so ganz genau, weil diesen Jesus am Kreuz, von dem hatte ich zwar gehört, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass der irgendwas mit mir zu tun hatte. Nun, der Mann fragte, was macht ihr denn beruflich? Und wir sagten, ja, wir sind alternative Psychotherapeuten, da wir eben mit alternativen Methoden arbeiteten. Und da sagt er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja, ich lade euch ein am Sonntag zum Gottesdienst in meine Kirche. Nun, ich muss ehrlich sagen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das die echte Alternative sei. Aber weil er nett war und wir im Ausland waren, dachte ich, da können wir mal mitgehen. Und außerdem ist es ja für meinen Mann auch nicht verkehrt, wenn er als Buddhist mal in eine Kirche geht. Nun, wir kamen dort an, es war aber zu meiner Überraschung gar keine Kirche, sondern es war ein Schulgebäude. Und da war ich erstmal sehr skeptisch, denn ich dachte, alles, was nicht katholisch oder evangelisch ist, das ist bestimmt Sekte. Ich war sehr distanziert, aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Und das war für mich ganz neu. Nach dem Gottesdienst tranken sie immer noch Kaffee und Tee miteinander und dazu luden sie uns dann auch ein. Und da kam eine Frau zu mir und stellte mir drei Fragen. Erstens, wie heißt du? Zweitens, woher kommst du? Und drittens, darf ich mit dir beten? Ich dachte, nein, also ich weiß gar nicht, wie man betet. Ich mochte aber wiederum nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Ich erhoffte mir aber, dass mein Mann als Buddhist dann Nein sagen würde. Aber er ermutigte mich und meint, ich soll das doch machen. Und er käme sogar auch mit. Gut, die Frau holte noch den Pastor. Dann ging sie mit uns raus auf den Balkon. Denn es war so unruhig, weil die Leute dort überall herumliefen. Und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da wusste ich sofort, Hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Nach 10 Jahren esoterischer Praktiken wusste ich haargenau, wann die unsichtbare Welt da ist. Ich hatte mich in diesen Jahren einerseits ja sehr positiv entwickelt. Ich bekam eine enorme Ausstrahlung. Aber auf der anderen Seite, wenn ich alleine für mich zu Hause war, dann fiel ich manchmal in tiefste Depressionen, bekam Weinanfälle, hatte ganz viele Ängste, wachte manchmal durch Albträume auf oder sah in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten. Ich wusste, wann Menschen da waren, die etwas aus der anderen Welt durchgaben als Medium. Und ich wusste haargenau, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin kennengelernt hatte. Und irgendwie spürte ich, das muss Gott sein. Denn was die Frau betete, das konnte sie von mir überhaupt nicht wissen. Sie sprach nämlich mitten in mein Leben hinein und ich erkannte, dass ich ein anderes Leben geführt hatte, als das, was Gott von mir gewollt hätte. Sie sprach mitten hinein in meine Schuld, die ich als Esoterikerin sofort jederzeit von mir gewiesen habe. Denn in der Esoterik gibt es keine Schuld. Und man kann sich das auch vorstellen, wenn man das Konzept hat, dass Gut und Böse zusammengehören, dann passt da das Konzept Schuld nicht hinein. Aber jetzt in Gegenwart dieses Gottes, heute weiß ich, dass es Jesus Christus war, da erkannte ich, ich habe mein Leben anders geführt, als er es gewollt hätte. Und das berührte mich total. Denn ich war schon auf der Suche nach diesem Gott. Und ich hatte mich ja immer geöffnet für die kosmische Kraft und immer auch etwas erfahren. Ich erlebte, dass da eine gewisse Kraft durch meinen Körper floss. Und ich meinte auch ja, mich immer höher zu entwickeln und dieses Göttliche immer mehr zu entfalten. Und jetzt war irgendwie klar, ich bin getrennt von diesem Gott. Es berührte mich so, dass ich anfing zu weinen und da sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Ehrlich gesagt, ich wusste bis dahin überhaupt nicht, was Sünde ist. Ich dachte immer, Sünde ist, wenn jemand bewusst was Böses tut. Aber das Wort Sünde kommt ja von dem Wort Sund und bedeutet graben. Und meint, dass es einen Graben gibt zwischen dem Menschen und Gott. Und das erlebte ich jetzt. Dann fragte mich die Frau, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich wusste auch nicht, was das bedeutet. Aber ich spürte, ich muss da Ja zu sagen, wenn meine Sehnsucht gestillt werden soll. Und darum sagte ich dann, ja, ich will von jetzt an mit Jesus Christus leben. Sie half mir dann in einem Gebet und ich sagte dann, dass ich von jetzt an mich nicht mehr selbst erlösen wollte, wie ich das in der Esoterik immer getan habe, sondern dass ich mich durch Jesus Christus erlösen lassen wollte.
Ich stand daneben und habe mich darüber total gefreut, denn also ich dachte, jetzt endlich ist die Elke eine echte Christin geworden und ich einen echten Buddhisten, das passt gut zusammen. Die Frau aber drehte sich sofort um zu mir und fragte, kann ich auch mit dir beten? Nun, weil ich neugierig war, habe ich gesagt, ja, und sie betete auch der Pastor betete, dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich war nach wie vor neugierig und sagte ja. Dann fing sie an. Eine der ersten Dinge, die sie mir dann vorbetete, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Nun stand ich da, meine Augen zu und mein erster Gedanke war, nein, das machst du nicht. Ich dachte, welch eine Frechheit. Wie kann sie? Ich bin schon 7,5 Jahren tibetischer Buddhist und ich bin schon auf eine höhere Bewusstseinsebene angelangt. Und das will ich nicht von heute auf morgen loslassen. Ich wollte schon Nein sagen, als mir da ein Gedanke des Buddha einfiel. Der hat mal gesagt, dass wenn dir jemanden was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Ich dachte, wenn Buddha sagt, dann musst du das machen. Fing an, ging in mir und stellte fest, dieser enorme Widerstand, diese Art religiöses Stolz, ich wollte nicht. Dann merkte ich aber auch außerhalb von mir, dass diesen Jesus Christus, wozu ja diese Frau gebetet hatte, schlicht da war. Und im Vergleich zu meinem Widerstand in mir, war er außerhalb von mir größer, klarer und wahrer. Und als ich das feststellte, dachte ich, wenn du nun ehrlich sein willst, dann müsstest du dich jetzt entscheiden für den Größeren, den Klareren und den Wahreren. Und habe dann trotz meines Widerstandes gesagt, okay, ich lasse alle meine andere Religion los. Ich dachte noch, ich hoffe nicht, dass jemand das hört. Aber es war ein Gebet. Und dieses Gebet war diesen Jesus Christus gegenüber. Und er hat ganz gute Ohren gehabt. Der hat es gehört. Es war wirklich etwas geschehen. Denn auf einmal standen wir nun da und wir waren total perplex. Wir wussten überhaupt nicht, was geschehen war. Die Frau beschrieb uns nun Folgendes. Sie sagte, Jesus Christus hat euch jetzt aus dieser Welt herausgenommen und zu sich geholt. Wir standen nun draußen auf dem Balkon, es war so ein bisschen nebelig, und es war tatsächlich, als ob die Welt ihr Griff auf uns verloren hatte. Und mit Welt meine ich nicht nur die sichtbare, sondern geradezu die unsichtbare Welt. Die Welt, wofür wir uns all die Zeit durch unsere Praktiken geöffnet hatten. Eine Welt voller Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte. Wir hatten zunächst mal gute Erfahrungen damit gehabt. Und das fühlte sich sehr schön an. Aber im Verlauf der Jahre kamen eben diese bedrückende Sachen. Diese Last auf uns. Und auf einmal war es, wie wenn diese Last weg war. Es war eine Freiheit da. Und eine Liebe. Und ein Frieden, die war ungekannt. Und genau das war eben die Liebe Gottes, den Frieden Gottes. Diese war ja durch die Berührung, die Begegnung mit der Person Jesus Christus für uns zugänglich geworden. Auf einmal standen wir da und hatten Gemeinschaft durch Jesus Christus mit einem Gott, der da nur Licht ist, nur Liebe. Nur Friede. Es war ungekannt, unbeschreiblich. Nun, das hört sich ja ganz toll an, aber das hielt sich nicht ganz lange. Es waren etwa 3 Tage, so eine Art Flitterwochengefühl. Das war super, aber dann ging es los. Es war, als ob Jesus und Buddha in mir kämpften, in meinen Gedanken. Ich dachte manchmal, was Jesus sagte, war gut, und dann dachte ich, was Buddha sagte, war gut, und es zerriss mich hier. Dann dachten wir, es fühlt sich überhaupt nicht mehr gut an, dieses zu folgen. Unser Maßstab war ja, was sich gut anfühlt, ist gut, und was sich nicht gut anfühlt, ist nicht gut. Nun, Gott hat uns zum zweiten Mal angesprochen. Und dass wir erkannten, er ist wirklich da. Er ist Realität. Und diesen Jesus Christus, den wir dort kennengelernt hatten, der will uns wirklich weiterführen. Dachten wir, wir müssen nun ja dafür sorgen, dass wir diesen Jesus Christus besser kennenlernen. Haben dann auch mehr und andere Christen aufgesucht und die haben uns dann letztendlich geholfen. Wir haben gelernt, was es heißt zu beten. Wir haben eine Weile später angefangen, in die Bibel zu lesen. Das war ganz neu. Für mich war das absurd. Das soll doch kein Wort sein, was irgendwie etwas zu mein Leben beitragen könne. Aber als ich dann entdeckte, dass da von diesem Jesus Christus die Rede ist, stellte ich fest, ja, Dadurch lerne ich eine Person besser kennen. Dadurch wird die Beziehung zu Gott, dem Vater, klar. Und nicht nur stehend auf einer wackeligen Basis der Erfahrung, diese vielleicht schöne Begegnung, diese unerwartete. Nein, über die Jahre hinweg musste das dann wachsen und wurde dadurch diese Basis stabiler, weil wir Zugang fanden über andere Christen, übers Gebet, übers Lesen der Bibel zu diesem Gott und merkten, das, was wir erfahren hatten, ist stabil, ist ein Basis, ist eine Realität. Und genau das war das Wichtigste, was dann anders wurde in meinem Leben. Hatte ich doch durch meine buddhistischen Meditationen immer wieder die Flucht ergriffen. Weg aus dem Leiden dieser Welt. Ich wollte es nicht haben, denn es ist ein Zeichen des noch nicht erleuchtet Seins. So setzte ich mich hin und jeden Konflikt war ein Anlass, wieder zu meditieren, mich in mich zu versenken und in diese andere Welten aufzugehen, wo ich auch Erfahrung mitgemacht habe. Aber die Realität war ich fremd. Und nun kam die Realität Gottes auf uns zu, durch die Gestalt Jesus Christus. Und durch ihn und mit ihm die Hilfe. Von da an war ich wie ein kleines Kind. Aber ich wurde an der Hand genommen. Und es war, als ob er mir Schritt für Schritt in diese Realität einführte und sagte, hey, du bist Mensch, du bist Mann. Und genau das will ich, dass du das lebst und dich nicht drückst für irgendwelche schwierige Umstände. Ich helfe dir, ich bin bei dir. Und tatsächlich, über die Jahre hinweg, wurde immer wieder klar, ich bin nicht allein, ich bin nicht allein. Ich bin nicht verschwunden im Nichts. Nein, ich bin da. Es ist einer da, der mir hilft, real in dieser Welt Mensch, Mann zu sein. Nun, später hatten wir dann auch in der Bibel entdeckt, dass es tatsächlich so ist, dass diesen Gott da ist und dass der eigentlich will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Dass wir seine Realität und damit die Realität der Welt auch besser kennenlernen. Diesen Gott, so haben wir festgestellt, hatte uns gesucht. Und das war die Realität, die zählte. Unsere Suche war so gering. Wir versuchten irgendetwas, aber er hat nicht zum Ziele beigetragen. Nun war es so, dass diesen Gott selbst sich aufgemacht hatte und zu uns kam. Und das beschreibt auch der Prophet Jesaja, der Folgendes sagt, das heißt, Gott sagt durch den Propheten, ich, Gott, war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. So einfach stellte sich Gott uns vor. Und heute nach 15 Jahren nach dieser Begegnung sind wir umso mehr davon überzeugt, ja, diesen Gott ist da, der ist real. Und er will mit einem jeden Menschen eine Beziehung haben. Ohne Ausnahme. Die Frage allerdings an unsere Seite ist, hören wir seine Stimme? Erkennen wir sein Ruf? Ja, mit dieser Aussage möchte ich Sie ganz herzlich herausfordern und auch einladen, darüber nachzudenken oder zu horchen. Könne es sein, diesen Gott spricht schlicht auch zu Ihnen, sagend, hier bin ich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.